Was könnte das für ein mysteriöses Geräusch gewesen sein?
Das werdet ihr später erfahren. Und zwar bei
Subkultan. Ein Blick in kreative Köpfe. Der Podcast aus Dresden. Zwei Geschichtenbegeisterte, ein Thema, ein Gast. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuelf.
Herzlich willkommen zur Folge 3.
Einer Folge 3, die sich nicht so ganz an unsere selbst aufgebürdeten Regeln hält, die Clemens gerade nochmal so schön im Jingle wiederholt hat. Wir haben heute zwar ein Thema, aber nicht nur einen Gast, wir haben ganz viele Gäste, denn
wir stellen ein ganzes Festival vor, nicht nur eine einzelne Person.
Richtig, nämlich das Signed Art Festival. Das Signed Art, oder die Signed Art vielmehr, wird nämlich 20 Jahre dieses Jahr. Ist ein Dresdner Festival, das immer im Festspielhaus in Hellerau stattfindet.
Das Festival beschäftigt sich mit computergestützter, basierter Kunst.
Aber wir wollen euch gar nicht so viel vorweggreifen. Am besten erklärt euch mal Clemens, was das eigentlich für ein Festival ist.
Im Europäischen Zentrum der Künste in Dresden-Hellerau tummeln sich für knapp eine Woche nationale und internationale Medienkünstler, die ihre Kunstwerke präsentieren. Es ist Signed Art. Veranstaltet wird das Festival von der Transmedia-Akademie Hellerau, einem Institut für integrale Wahrnehmung und Medienforschung mit Sitz in Dresden. Die Signed Art beschäftigt sich nicht ausschließlich mit Kunst, sondern auch mit ihrem Zusammenhang mit Technik und auch mit Wissenschaft. Zum Beispiel, wenn aus wissenschaftlichen Daten mit technischen Hilfsmitteln neue künstlerische Werke entstehen. In diesem Jahr feiert die Signed Art ihr 20-jähriges Jubiläum. 36 Künstler aus der ganzen Welt präsentieren ihre Werke. Von Video- und Audioinstallationen bis hin zu Performances wird die gesamte Bandbreite der Medienkunst abgedeckt. Was genau zu sehen und zu hören ist? Lukas und Bonnie begeben sich mit uns auf einen kleinen Rundgang.
Und das war so das Erste, was wir gehört haben, als wir noch vor der Signed Art, als es aufgebaut wurde, so auf den Hof gekommen sind. Einfach nur diese Klänge.
Sinusklänge, um genauer zu sein. Diese sollen den Sound von Satelliten und Weltraummüll darstellen.
Die Künstler bedienen sich dazu ein paar offiziellen und inoffiziellen Quellen, welche Objekte gerade so im Weltall rumgeistern. Und immer wenn über Hellerau eines der berechneten Objekte langfliegt, hört man eben so einen Ton.
Umso höher zum Beispiel oder so niedriger der Satellit oder dieses Objekt fliegt.
Oder Müll.
Nur Müll. Umso unterschiedlicher klingt das halt auch.
Die drei Leute, die dahinter stehen, heißen Quadrature.
Aus Berlin.
Woher auch sonst. Und mit denen haben wir uns noch genauer unterhalten. Dazu kommen wir aber in dieser Episode noch ein bisschen später. Im Festspielhaus sind natürlich dann die ganzen anderen Kunstwerke in verschiedenen Räumen aufgeteilt. Manchmal sind auch in einem Raum zwei Kunstwerke oder mehr, je nachdem, wie es halt passt. Hellerau hat ja nicht nur diesen großen Saal in der Mitte, sondern an den Seiten auch so Flügel, wo man dann auch Treppen hochgehen kann. Und sogar die Flure sind genutzt und mit Videoinstallationen ausgestattet. Was mir immer aufgefallen ist, diese Videoinstallationen, die waren meistens so mehrteilig, also dreigeteilt. Also es war nie, dass es ein Video alleine war, sondern man hat immer mehrere Videos miteinander kombiniert, die immer so ein bisschen was anderes gesagt hatten. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man mal von diesem Video Installation weggeht, ist so diese Verbindung mit der Hardware. Da hatte man dann quasi auch eine Videoinstallation, so ein bisschen mit drei Bildschirmen und davor eben einen Tisch aufgebaut mit zwei Mikroskopen, die sich gegenseitig angeguckt haben quasi und die haben sich dabei bewegt und immer so ein bisschen wie, als würden sich zwei Mikroskope knutschen, sah das aus und die haben sich immer so hin und her bewegt und in dem mittleren Bildschirm hat man dann eben gesehen, was diese Mikroskope gerade aufnehmen, nämlich sich gegenseitig und dann so optische Marker, die sie gescannt haben. Und anhand dieser Marker haben sich dann auf zwei Bildschirmen rechts und links von dem mittleren Bildschirm Wellen abgezeichnet, so dreidimensionale Wellen abgezeichnet, die so ein bisschen aussehen, wie man sich so Gehirnstränge, so Nervenzellen vorstellt, so ein bisschen. Und dann, das machte diese Hardware-Computerkunst schon wieder so ein bisschen organisch irgendwie, fand ich.
Was mir auch aufgefallen ist, dass vieles in Echtzeit passiert ist. Das heißt, es wurden Daten berechnet, übernommen und damit wurde Kunst erschaffen. Zum Beispiel auch die Soundinstallation, die wir vorhin gehört haben von Quadrature, die bedient sich ja auch Daten, die live berechnet werden. Und in dem Moment wird das Kunstwerk erstellt, bei den Mikroskopen ähnlich. Es wurden in Echtzeit Bilder erschaffen, die man betrachten konnte. Das zeigt eigentlich, wie Kunst im Moment auch existieren kann, dass die nur zu dem Zeitpunkt auch existiert.
Ich denke mal, auch nicht gespeichert wird, dann nehme ich einfach mal an.
Man muss vor Ort sein, um das erleben zu können.
Was man so merkt, dass die Kunst und die Technik ineinander greifen und dann auch die Wissenschaft dazu kommt, sei das jetzt bei diesen Computerberechnungen der Satelliten oder bei anderen Kunstwerken. Und über dieses Verhältnis von Kunst und neuen Medien und Technik haben wir uns mal mit Detlef Schneider unterhalten. Und wer Detlef Schneider ist, das erklärt euch am besten mal jetzt Clemens.
Detlef Schneider ist studierter Theaterwissenschaftler und interessierte sich während seines Studiums besonders für das, was im Theater der 70er Jahre eher unüblich war. Verwandlungen, das Surreale oder etwa das Objekttheater. In den 90ern entdeckte er, gemeinsam mit einigen anderen, das Festspielhaus Hellerau. Das wurde damals noch als russische Kaserne genutzt. Nach der Zurückverwandlung in einen Ort der Kunst leitete er das Haus viele Jahre. Vor allem zu modernen Technologien und neuen Medien sowie den daraus erwachsenen künstlerischen Erzählformen fühlte man sich hingezogen. Im November 99 begann dann auch die Zusammenarbeit mit der Signet Art. Bonnie und Lukas haben ihn getroffen, um mit ihm über Kunst, Technik, Medien und Wissenschaft zu sprechen.
Das war wohl das kurioseste Interview, was wir geführt haben.
Auf jeden Fall. Also in meiner Zeit, in der ich schon mit Mikrofonen rumlaufe, auf jeden Fall das Weirdeste. Wir wollten irgendwie im Festspielhaus erst aufnehmen, aber die hatten an diesem, es war ein Freitagabend, Soundcheck. Eine Veranstaltung, Soundcheck einfach. Und es, überall halten die Bässe durch das Haus und wir konnten dort einfach nicht aufnehmen. Und dann sind wir auf den Parkplatz vor dem Festspielhaus in Detlefs Auto gegangen und haben in Detlefs Auto ein Interview geführt.
Und das Erste, was wir wissen wollten, was ist der Zusammenhang zwischen Kunst, Medien, Technik und Wissenschaft?
Ja, da gibt es natürlich jede Menge von Verbindungen. Die einfachste, die einem einfällt, ist natürlich die zwischen Medien und Technik. Ne? Ohne Technik keine Medien. Die zwischen Technik und Wissenschaft liegt genauso auf der Hand. Ohne Wissenschaft keine Technik. Also man könnte sagen, ohne Wissenschaft keine Technik, ohne Technik keine Medien. Und jetzt müssen wir den Link zur Kunst finden. Das ist bedeutend schwieriger, denn wir wissen ja, dass es Kunst auch vielleicht 20.000 Jahre schon ohne Technik gab oder jedenfalls ohne Medientechnik und ohne Wissenschaft sowieso. Ich habe gerade eine Einladung gekriegt für eine Veranstaltungsserie, die die Berliner Festspiele veranstalten. Die kümmern sich um Immersion. Immersion ist ein Thema, das im Moment gerade so Mode ist. Es gibt den Immersive Turn, könnte man sagen. Ne? Also machen die auch gezielt 4 oder 5 unterschiedliche Projekte, wo sie Kunst einladen, die sie auch komfortabel finanzieren zum Thema Immersion. Nun gibt es keine Kunst, die nicht immersiv sein möchte. Also jedes Bild von Caspar David Friedrich ist exzessiv auf eine immersive Wirkung abgestellt. Und dabei hat er das eben, wie wir wissen, mit Leinwand und Farbe und Pinsel gemacht. Ne? Ich will damit nur sagen, es ist immer ziemlich kompliziert, auch fragwürdig. Und es wird viel Schindluder damit getrieben, die Dinge zueinander zu pressen. Ich würde sagen, dass die Kunst sich der Medien, die wiederum, wie ich eingangs gesagt habe, von Technik und Wissenschaft abhängen oder ihre Hervorbringungen sind, wobei jetzt immer die digitalen Medien meinen oder die elektronischen Medien, dass Kunst ohne die gar nicht mehr auskommt, weil sie ganz selbstverständlich die Werkzeuge geworden sind, mit der sich die Kunst eben an die Wirklichkeit ranmacht, um sie künstlerisch zu bewältigen. Daran liegt aber auch schon das Problem, wenn wir ganz konkret über Medienkunst reden wollen. Ich habe mich schon vor 10 Jahren, als ich gemeinsam mit meinen Kollegen Carsten Seifert und Andreas Brockmann Tesla gegründet habe in Berlin, das Medienkunsthaus Tesla. Damals habe ich schon die Frage aufgeworfen zwischen uns dreien, ob das denn überhaupt noch zeitgemäß ist, ein Festival zu machen oder ein ganzes Haus, wie wir es ja gemacht haben, das unter der Fahne Medienkunst segelt, weil sich in der Zwischenzeit die Künste derart selbstverständlich und ohne das zum besonderen Thema zu machen, dieser elektronischen Medien bedienen. Also selbst solche Künste wie das Theater, das ja eine große Schwerfälligkeit hat. Ne? Also das ist wirklich für mich zunehmend eine große Frage.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber trotzdem fand ich es spannend, einfach nochmal zu erfahren, was konkret er meint, also wo es Beispiele gibt, wo eben Kunst heute schon mit modernen Mitteln ganz selbstverständlich arbeitet.
Ich habe gerade das Theater genannt, das ist ursprünglich auch mein Hintergrund. Also ich bin eigentlich Theaterwissenschaftler. Das Theater hat sich in den letzten 20 Jahren, von ganz besonders in den letzten 10 Jahren, enorm gewandelt durch den Gebrauch eben von elektronischen Medien. Wenn wir einfach nur mal überlegt, dass früher die Schauspieler ununterstützt durch Mikroports eine Sprache aus sich herausbringen mussten, die bis in die 20. Reihe trägt und deswegen überhaupt gar nicht fähig waren, intensive kleine psychische Details auszudrücken. So ist es heute völlig anders geworden. Also sie sprechen, alle Schauspieler sprechen heute ganz anders. Das hat sich innerhalb von 10 Jahren total gewandelt und es hat auch längst Eingang gefunden in die Schauspielausbildung. Das ist bloß mal ein ganz besonders drastisches Beispiel. Oder auch wie so eine Bühne aussieht, wie so ein Bühnenraum aussieht. Vorher war es ja immer notwendigerweise so, dass ein Raum durch, also schwerfällige Materialien, ne, durch Schloss, deswegen gibt es Schlossereien, deswegen gibt es Tischlereien, deswegen gibt es Malerseele an den Theatern klassischerweise, traditionellerweise, dass die eben mit großem Aufwand, mit großem Materialaufwand Räume simuliert haben auf der Bühne. Ne. Das ist heute überhaupt nicht mehr notwendig. Das macht man halt mit Lichtmitteln, das macht man mit Geräuschen, die digital eingefahren werden. Man spielt völlig anders in einem Raum, der ein Raum ist, der eigentlich zum virtuellen Raum tendiert, der also um einen herum wirklich nicht real ist, als in einem, der vorgibt, real sein zu wollen. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele aus dem Theater.
Digitalisierung umgibt uns ja tagtäglich mittlerweile. Wir nutzen digitale Medien, digitale Werkzeuge.
Teilweise exzessiv, ja.
Was wir von Detlef wissen wollten, ob Digitalisierung auch Kunst zerstören kann.
Natürlich kann die Digitalisierung dafür sorgen, dass gar nicht erst Kunst entsteht, wenn sie schlecht gehandhabt wird. Das ist wie mit allen Mitteln. Also wenn ein Bildhauer in der Blütezeit der Plastik im Barock den Carrara-Marmor eben schlecht behandelt hat, dann hat auch der Meißel das Kunstwerk von vornherein zerstört. Und genauso ist es natürlich mit den digitalen Tools auch. Natürlich liegt die Gefahr darin, dass jetzt jeder mit diesen Werkzeugen, die ja nun immer preiswerter werden, Rom macht und seinem Affen Zucker gibt, ohne dass eine große Überlegung dahinter steckt. Also insofern ist die Schwelle für schlechte Kunst oder für Kunst, die erst gar keine sein kann, weil sie vom Ansatz her schon nicht durchdacht ist, die ist viel niedriger in der Zwischenzeit.
Kannst du da vielleicht auch schon einen Blick in die Zukunft werfen? Wie wird sich denn die Kunst in Bezug jetzt auf digitale Medien eventuell verändern? Wird diese Schwelle noch niedriger werden?
Also ich denke, es wird erstmal, Gottlob, die Zeit vorbeigehen, wo man schon in den digitalen Möglichkeiten selbst ein Kunstwert sah. Da gab es ja mal so eine Phase, da war man so begeistert darüber, dass man alles, was man alles machen konnte, dass man an der Oberfläche entlang gesegelt ist. Also dass man sich einfach schon gefreut hat, was man alles so machen kann damit. Und die Versuchung groß war, das schon für Kunst zu halten. Ich glaube, dass diese Zeit langsam vorbei sein wird. Es wird wieder unter die Oberfläche gehen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Auch damit hängt zusammen, dass es nicht mehr länger notwendig sein wird, spezielle Medienkunstfestivals oder Medienkunstwerkstätten abzuhalten, weil eben diese freudige Begeisterung über das Neue, ne, weil die eben vorbeigeht. Also es wird wieder Raum sein und vor allem auch Notwendigkeit für Tiefe, für Content, für ernsthafte Beschäftigung mit den Inhalten, die man gestalten will.
Aber kann nicht auch genau dafür so ein Festival zum Beispiel, jetzt mal die Silent Art, sorgen, dass man eben diese Tiefe wieder schafft? Oder
ja, das wäre eine wichtige Aufgabe, selbstverständlich. Das ist sowieso Ihre Aufgabe für mein Dafürhalten. Ja.
Also wirklich eher so in die Richtung, wieder mehr Qualität zu präsentieren, beziehungsweise einfach auch so gewissermaßen ein Sieb zu sein für Qualität. Dass so ein Festival eher so eine Trennung entstehen lässt zwischen dem, was wirklich sehenswert ist und dem, was eben ja diese Werkzeuge, diese digitalen Werkzeuge auch ein Stück weit ja nicht gut zu nutzen weiß.
Ich sehe das genauso. Es ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und wir haben mit Nadine und Ulf gesprochen. Die beiden übernehmen die organisatorische und künstlerische Leitung des Festivals. Aber jetzt machen wir erstmal Pause.
Ja, da sind wir mal wieder. Immer noch so auf der Silent Art, so auf dem Vorplatz des Festspielhauses Hellerau, rot erleuchtet. Und wir wollten uns einfach mal bedanken natürlich.
Danke an Sven Sauer, dass er unser Gast war in der letzten Folge von Subkultan. Danke an Carsten, für die tollen Bilder in der Folge 2 und für diese Folge.
Sowieso 3 Herzen an Carsten für die Bilder. Vielen Dank an das Campus Radio Dresden, dass wir wieder die Technik nutzen durften und dort aufnehmen durften.
Danke an das gesamte Team von der Silent Art für die Unterstützung.
Haben wir jemanden vergessen? Ich hoffe, wir haben keinen vergessen.
Wir hoffen es nicht. Wir freuen uns natürlich, wie gewohnt, über Feedback und Kommentare zur aktuellen Sendung.
Und ansonsten machen wir einfach erstmal weiter mit der Silent Art, oder? Ja, wie angekündigt, sind wir jetzt wieder hier im Studio und wollen das Thema digitale Kunst noch ein bisschen vertiefen. Und da haben wir uns natürlich Leute von der Silent Art ran geholt. Aber wie das bei Vorstellungen so ist, macht das einfach Clemens für uns.
Nadine Borst kommt aus den Niederlanden und hat in Amsterdam Museologie studiert. Schon damals hat sie sich auf Medienkunst fokussiert und bald kam auch die Organisation von Festivals dazu, bei Media Art Friesland, einer Kunststiftung. Erst als Kuratorin, später als Direktorin. Bei der Silent Art übernahm sie die organisatorische Leitung. Unser zweiter Gast ist Ulf Langheinrich. Er kommt aus Sachsen-Anhalt und ist selbst Medienkünstler. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er allein oder gemeinsam mit anderen an Kunstwerken verschiedenster Gestalt. Bei der Silent Art hat er in diesem Jahr die künstlerische Leitung übernommen.
Ulf hat da ja nochmal was ganz anderes angesprochen. Und zwar nicht nur, dass es zu viele Leute gibt, die vielleicht mit diesen Werkzeugen, mit diesen Medien arbeiten wollen, sondern auch, dass es ja eine zu starke Entwicklung gibt, dass es einen Trend gibt, der immer wieder was Neues will. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden und alle möglichen technischen Neuerungen immer wieder auch in die Kunst einbringen.
Das ist schon ein gewisses Dilemma in der Medienkunst, dieser Zwang zur Neuigkeit und der Zwang zur Geschwindigkeit.
Aber er sagt auch, dass Forschung nicht nur wissenschaftlich bezogen ist, sondern auch ästhetisch sein kann. Das heißt zum Beispiel, dass man etwas perfektioniert.
Ästhetische Forschung heißt, sich mit dem Gegenstand gründlich auseinanderzusetzen und nicht von einem zum nächsten zu hüpfen, was gerade hip ist.
Und darum ging es auch so ein bisschen bei der Silent Art, wirklich zu versuchen, die Künstler rauszupicken, die sich mit was wirklich tief beschäftigt haben. Das haben wir dann auch in der Sendung noch ein tolles Beispiel mit Quadrature, die sich wirklich auch wissenschaftlich mit einem Thema richtig auseinandergesetzt haben.
Und die Silent Art war dieses Jahr auch ein Wettbewerbsfestival. Das heißt, Künstler konnten ihre Projekte, ihre Arbeiten einsenden.
Wir hatten 400 plus Bewerbungen international und aus diesem Pool sind dann 10 ausgewählt worden.
Es wurden zwar 10 ausgewählt, 10 Künstler ausgewählt, die ihre Arbeit präsentiert haben, aber nur 3 haben einen Preis verliehen bekommen. Es war einmal der Silent Art Preis, einmal der Förderpreis und einmal der Artist in Residence Preis.
Auch was ganz Besonderes, finde ich, weil die Jury konnte sich diese Kunstwerke wirklich angucken, wie sie ausgestellt aussehen, wie sie wirken und nicht nur irgendwie auf einer PDF-Datei oder als Video. Ich will die Jury nicht gewesen sein, aber es gab da, glaube ich, ganz schön harte Kategorien.
Auf praktischer Ebene bewertet man die technische Qualität, die Inhalt, wann das mit viel Forschung zu tun hat, auch die Präsentationsform.
Es steht natürlich nicht nur die Kunst und der Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern auch das Zwischenmenschliche.
Aber ich freue mich, wenn wir alle gemeinsam auch um den Essenstisch sitzen, ganz einfach.
Und das kann man auch so sagen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, wir waren ja so ein bisschen auch im Hintergrund, Backstage mit dabei, so hatten ja auch so Teamausweise, Team-Badges bei der Silent Art und saßen ja dann auch mit den Leuten beim Abendessen im Endeffekt und man kam ins Gespräch und unterhielt sich so mit den anderen Künstlern. Das war schon irgendwie eine coole Atmosphäre.
Und das ist, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte auch immer bei Festivals, bei Veranstaltungen, die man so besucht, dass man Kontakte knüpft, dass man Freunde vielleicht findet. Das ist so wie Balsam für die Seele, wenn man so auf Gleichgesinnte trifft.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Künstler rausgepickt. Wir wussten ja nicht, wer gewinnt und haben sie auch nicht. Aber das war einfach so das, was also uns beide irgendwie am meisten so angesprochen hat, oder?
Es hängt natürlich auch damit zusammen, wir sind ja so soundaffine Menschen.
Ja, das stimmt. Also das ist ein bisschen unfair, weil die haben einfach was mit Sound gemacht und was total Cooles mit Sound gemacht. Deswegen haben sie, ist unsere subjektive Meinung, muss man mal ehrlich dazu sagen. Es waren tolle Kunstwerke auf der Silent Art, aber die für uns. Ja.
Aber unser Sounddesign-Herz hat dafür geschlagen. Und ihre Kunst hat man, sobald man das Festivalgelände betreten hat, gehört.
Netterweise muss man nicht einmal das Festspielhausgelände betreten, sondern man hört sogar schon in der Nachbarschaft. Was ich selbst ja tatsächlich ziemlich großartig finde, weil es mal eine Arbeit ist, wo man nicht irgendwie ins Museum oder in die Galerie gehen muss, um sie zu sehen.
Das ist Juliane. Neben ihr sitzt ihr Mitstreiter Sebastian und die beiden sind Mitglied im Künstlerkollektiv Quadrature.
Genau, also alle drei Arbeiten, die wir hier auf Designed Art zeigen, haben damit zu tun, dass wir mit TLE-Daten, das sind Three-Line-Element-Data, von Satelliten und anderen Objekten im Weltraum arbeiten. Das heißt, wir können jederzeit berechnen, wo welches Objekt im Weltraum sich aufhalten wird, zu welcher Zeit.
Menschengemachtes Objekt.
Menschengemachtes Objekt im Weltraum.
In der näheren Erdumlaufbahn.
Wobei die nähere Erdumlaufbahn immerhin bis zu 40.000, 50.000 Kilometer von der Erdoberfläche nochmal weggeht. Also es ist schon ein relativ großer Radius. Und in diesem Bereich gibt es eben mehr als 17.000 Objekte, die vom Menschen gemacht, vom Menschen stammen.
Also auch Müll und so?
Auch Müll. Hauptsächlich. 90% ist circa Müll davon. Und die Arbeit, die man auf dem Vorhof vom Festspielhaus hört, ist sehr lokal letztendlich. Also sobald ein Satellit oder ein Objekt über das Gelände fliegt, wird seine Spur vertont. Das heißt, wir geben ordnen jedem Objekt abhängig von der Flughöhe einen klaren Sinuston zu, je näher er an der Erde ist. Das heißt auch, umso schneller er die Erde umkreist, umso höher ist der Ton. Und je weiter entfernt ist, umso langsamer er fliegt, desto tiefer wird der Ton. Und sobald nun also ein Objekt in das Gelände fliegt, in die Umgebung fliegt, wird tatsächlich die Flugbahn gerichtet durch den Sound abgebildet.
Woher kommen die Daten in dem Moment?
In dem Moment, in dem man sie hört, kommen die Daten letztendlich von unserem Rechner, weil wir dort ständig live alle 17.000 Teile berechnen, mehrfach pro Sekunde, wo sie sind. Ansonsten stammen die Daten aber als statische Daten aus dem Internet von verschiedenen Quellen. Offizielle Quellen wie von der US Air Force gibt es eine Seite, von denen man die ganzen offiziellen Satelliten kriegt. Und aber auch inoffizielle Quellen. Es gibt so eine Gruppe an Amateur-Astronomen weltweit tatsächlich, die sich in der Dämmerung auf dem Balkon gerne stellen, mit Ferngläsern in der Hand und gucken, was da oben so rumfliegt, ob es irgendwas zuordnenbar ist, das bekannt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, das eben neu mit in ihre Datenbank aufnehmen. Und da gibt es dann welche, die wiederum geheimen Satelliten zuordnungsbar sind, Spionagesatelliten, Militärsatelliten und aber auch 51 Objekte, die tatsächlich unidentifiziert sind. Also man weiß absolut nicht, ist es ein Satellit, ist es ein Riesenschrottteil, woher kommt es, was macht es da? Und diese 51 Daten oder Objekte haben wir über 100 Tage beobachtet, deren Flugbahn aus einer virtuellen Kameraperspektive im Weltraum. Und die Bahnen, die dabei entstanden sind, aufgezeichnet und dann auf in schwarz eluxierte Aluplatten gelasert. Das ist die zweite Arbeit, die man dann im Inneren des Festspielhauses sieht. Und dabei entstehen verschiedene grafische Bahnen, die teilweise sehr organisch aussehen, die teilweise an so Unterwasserwelten erinnern.
Jede Platte ist 30 mal 30 Zentimeter groß, also ein Quadrat. Und es ist schwarz eluxiertes Aluminium. Also, wer muss zumindest wissen, so zum Beispiel diese MacBook Pros sind eluxiert, die sind silber eluxiert. Das ist genau diese Oberfläche. Wenn man schwarz eluxiert, ist es natürlich noch sehr viel matter. Und mit sehr, sehr feiner Laserstärke, das ist ungefähr ein Zehntel Millimeter, kommt immer darauf an, welchen Laser man irgendwie zur Verfügung hat, tragen wir diese oberste Schicht vom Aluminium ab und dann zeigen, und dadurch wird dann einfach kommen sehr klare, kontrastreiche Linien zustande. Und diese Linien sind, also man muss sich das vorstellen, das sind, glaube ich, ungefähr 140 Kilometer.
Genau.
140.000 Kilometer. Mhm. Das heißt, von links nach rechts auf der Platte sind 30 Zentimeter. Das ist quasi der Maßstab dazu. Es wären 140.000 Kilometer. Und die Erde wäre virtuell in der Mitte. Und wir zeigen aber natürlich nicht die Erde, sondern wir zeigen eben nur die Umlaufbahn von einem Objekt pro Platte über den Zeitraum von 100 Tagen. Wobei, und das ist tatsächlich sehr wichtig, wir die Kamera immer über einem festen Ort über dem Äquator platzieren. Das heißt, wenn die Erde sich dreht, dreht die Kamera sich quasi passend mit, wie ein geostationärer Satellit, falls das jetzt jemandem was sagt. Und dadurch kommen auch erst diese wirklich organischen Muster zustande.
Wie würde es sonst aussehen?
Es ist schwierig, einen Fixpunkt tatsächlich zu definieren im Weltraum, also sowohl zeitlich als auch örtlich. Aber wenn man jetzt die Erde einfach drehen lassen würde, dann hat man eher meistens ein Ring.
Wo habt ihr denn die Inspiration bekommen?
Das war eigentlich ein sehr langer Prozess. Wir haben angefangen, als wir zusammengearbeitet haben, 2009 haben Jan und ich die ersten Werke zusammen geschaffen, interaktive Roboter, Maschinen oder Projektionsarbeiten zu kreieren, bei denen der Besucher mit dem Kunstwerk durch seine eigene Präsenz automatisch eigentlich interagieren musste. Und das hat uns am Anfang, war dieses Spektakel der Technik und der Interaktion, so als junge Medienkünstler, Menschen, Gestalter, fanden wir das irgendwie alles total toll. Aber dann so vor 2-3 Jahren, oder auch schon, hat eigentlich schon früher angefangen, wollten wir dem Besucher eigentlich nicht mehr diese Autorität zugestehen, dass er da so sehr tatsächlich auch das Erscheinungsbild dieser Kunstwerke mit beeinflusst. Weil es einfach, wir haben keinen Weg gefunden, dass es uns gefallen hat. Es wurde sehr schnell, wurde es oft so Kindergarten und die Leute hatten total viel Spaß dabei und wir wollten eigentlich nicht unbedingt, dass sie so viel Spaß mit unserer Kunst hatten, sondern wir hatten sehr genaue Vorstellungen, was wir da irgendwie wollten und das haben wir irgendwie nicht erreichen können auf die Art und Weise. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen trotzdem Maschinen bauen oder Umgebungen, Installationen, die auf irgendwelche Daten oder auf irgendetwas möglichst in Echtzeit reagieren, weil wir einfach auch diese Fähigkeiten hatten und uns das interessiert hat. Und dann dachten wir, warum lassen wir nicht Maschinen mit anderen Maschinen interagieren oder auf diese anderen Maschinen reagieren? Naja, welche Maschinen sind denn sehr interessant für sowas? Und das sind tatsächlich die Maschinen, die es tatsächlich geschafft haben, im Gegensatz zu Menschen selber, zwar von Menschen weggeschickt wurden, aber das sind tatsächlich die Entdecker dieser fernen Welten, die wir auch überhaupt nicht sehen. Und dann haben wir eben Daten bekommen, haben geguckt, wie geht das denn? Kann man denn Echtzeitdaten von menschengemachten Sonden oder, also angefangen hat das mit der Voyager-Sonde, diese sehr, sehr bekannte Mission, die in den 70er Jahren gestartet ist und die äußeren Teile des Sonnensystems erkundet hat. Und dann später haben wir mit Satelliten Daten gespielt und fanden das einfach sehr interessant. Und es gab dann diese Aha-Momente, dass man einfach mal alle, also das, wo man plötzlich diese 17.000 Objekte auf dem Bildschirm gesehen hat und die Kamera an irgendeine völlig utopische Stelle über dem Nordpol zum Beispiel setzen konnte und dann einfach mal so eine Langzeitaufnahme von den Bahnen machen konnte und das total krasse Muster entstanden sind. Und dann hat es irgendwie, hat einen das berührt und dann hatte man plötzlich Material, mit dem man gearbeitet hat und so ist das entstanden.
Wie ging es denn bei euch los? Ihr seid normalerweise zu dritt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer hat das angefangen?
Wir haben alle drei an der gleichen Uni studiert, in Halle an der Saale, in der Burg Giebichenstein. Und Jan und Sebastian haben dann eben vor 6-7 Jahren angefangen, die ersten gemeinsamen Arbeiten zu machen. Und vor 3-4 Jahren bin ich dann sozusagen auch mit dazugekommen. Und es war, gerade bei den beiden war es halt tatsächlich auch, Sebastian kommt aus der Software-Seite, aus der Programmierung. Jan kommt von der Hardware, Feinmechanik, was da in dem Fall natürlich dann eine ideale Ergänzung war, um Maschinen zu bauen, die reagieren, die sich bewegen, die live vor Ort irgendwie in Echtzeit Dinge machen.
Es wird ja noch eine Performance von euch geben. Mhm. Ja. Was kann man da erwarten?
Bei der Performance arbeiten wir wieder auch mit den gleichen Daten. Und wir fangen damit an, dass wir, das Zentrum der Performance ist sozusagen auf den Ausstellungsort ausgerichtet. Also man ist relativ nah an den Ort rangezoomt. Und wir fangen dann langsam an, uns rauszubewegen. Und jedes Objekt, das in der Fläche, die gezeigt wird, auftaucht, es wird tatsächlich einfach nur als ein Pixel dargestellt. Also es ist eine komplett schwarze Fläche. Jedes Objekt, das kommt, ist ein weißer Pixel.
Und wir gehen auch in der Zeit, also was man halt machen kann bei den Orbit-Daten, man kann relativ gut vorspulen und zurückspulen, weil man ja eigentlich nur eine Zeit reinfüttert, das ist eine feste Formel. Und jetzt bei der Soundisolation draußen nehmen wir halt hier und jetzt. Und bei der Performance ändern wir auch die Kamera. Wir fangen im Hier und Jetzt an. Das heißt, wir fangen in Hellerohr an und relativ nah und nehmen alles, was vorbeifliegt. Und benutzen auch wieder ein 6-Kanal-Ton-Setup im Festsaal. Total toll. Und gehen dann raus mit der Kamera und sehen dann irgendwann alle Objekte.
Zu hören wird auch ein Dinoston wieder sein, wie hier?
Oder? Ja, genau. Der große Unterschied ist nur, dass wir teilweise so weit rausgehen, dass wir sehr, sehr viel mehr Objekte gleichzeitig drin haben und sehr viel mehr Überlagerungen haben und es teilweise sehr wild wird.
Und auch dadurch, dass wir in der Zeit vorspulen, läuft natürlich alles schneller ab. Auch die Satelliten bewegen sich schneller. Das heißt, es entstehen Rhythmen. Und auch von den Bildern her, wir verändern die Perspektiven auch. Gerade wenn wir dann anfangen, Langzeitaufnahmen zu machen, die Partikelspuren hinter sich herziehen, entstehen so amorphe Strukturen, die wirklich super kitschig teilweise sind, obwohl sie nur ganz rein schwarz-weiß, ganz feine Linien, so wenig Gestaltung von unserer Seite eigentlich wie möglich reingebracht. Und plötzlich tauchen trotzdem so ganz starke, kitschige Bilder auf, die aber von Objekten im Weltraum sind. So eine neue Ebene von Infrastruktur, die wir als Menschheit geschaffen haben, die uns jetzt umgibt und die da ist und die man aber nie mitkriegt.
Auch so ein bisschen ungeplant eigentlich.
Ja, auch tatsächlich.
Teilweise, ja, es ist vor allem sehr viel Weltraumschrott. Ne? Also es sind eigentlich ja eher etwas Hässliches, wenn man an Müll denkt. Und wir machen was sehr, sehr Ästhetisches draus. Ja, das ist so ein bisschen die Idee.
Wie wichtig ist denn die Verbindung von Kunst und Wissenschaft für eure Kunst?
Ja, relativ wichtig natürlich. Also ja, es ist so schwer zu sagen. Kunst ist so ein Riesenfeld und Wissenschaft ist so ein wahnsinnig Riesenfeld. Es gibt halt Dinge, die wir als Künstler tun können, die Wissenschaftler nicht können. Das heißt, wir müssen sogar eigentlich meistens sehr subjektiv als Künstler die Dinge betrachten. Wir suchen keine ultimativen Wahrheiten, wir suchen subjektive Wahrheiten, während die Wissenschaft natürlich immer objektive Wahrheiten sucht. Aber natürlich ist gerade diese subjektive Betrachtung von objektiven Wahrheiten und wissenschaftlichen Daten für uns sehr, sehr spannend.
Vielen Dank an Quadrature für das tolle, spannende Interview. Und das war sie, Designerlab 2016.
Und auch die Folge 3 von Subkultan. Und auch Subkultan 2016 war es auch, mein Gott. Alles ist zu Ende, Bonnie. Ja.
Aber kein Weltuntergang. Uns wird es im neuen Jahr auch wieder geben. Wir machen quasi eine kleine Weihnachtspause.
Und zu hören sind wir dann mit vielen neuen, spannenden Geschichten, spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen hoffentlich auch. Und ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, den Anfang zu gestalten von Subkultan. Und ich hoffe, es geht so toll weiter.
Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns, kontaktiert uns gerne, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt, Kommentare, Feedback, was auch immer. Gut erreichbar sind wir über Twitter.
Das stimmt. Wir sind immer gut erreichbar, glaube ich. Wir antworten überall sofort.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.